Ja, mein Vater, dein Vater, Vater ist für uns alle da. So habe ich das Thema genannt. Und ich dachte so, was ist so die Definition vom Papa? Und ich habe eine gefunden, die lautet Papa, Substantiv, die Anlaufstelle für Wünsche, zu denen Mama Nein gesagt hat. Der weltbeste Zuhörer, alles Reparateur und Beschützer. Die helfende Hand, wann immer man sie braucht, und die menschgewordene Form von Geborgenheit. Schön wäre, wenn man manches so schlicht und einfach mit einem Augenzwinkern verkürzen könnte. Denn Tatsache ist, nicht jeder von uns hat vielleicht gute Erinnerungen an seinen Papa. Das ist immer so eine Frage, da kann so ein Humor wie dieser vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen schmerzhaft sein. Und da spielt es ja keine Rolle, ob wir 20, Mitte 20 oder Mitte 90 sind. Wir alle hatten Väter, wir alle hatten Mütter und wir haben so unsere Vorstellungen. Die Erinnerungen, die Jesus Christus an seinen Abba, Papa, Vater hatte, die waren immer gut und die waren immer ganz frisch, weil Jesus immer wieder permanent eigentlich in der Gegenwart seines Vaters verbracht hat. Ja, wir wissen das, dass er nicht selten ganze Nächte gebetet hat, durchgebetet hat. Und wir haben im Jangans-Hauskreis neulich mal Johannes 17 gelesen, das Gebet, wo Jesus so richtig in die Tiefe gegangen ist, kann ich nur sehr empfehlen. Und im Vater unser, das ja beginnt mit Vater unser im Himmel, in diesem Vater unser lädt uns Jesus ein, das so zu machen, wie er das macht, zu beten, wie er betet. Und das fällt nicht jedem leicht. Heute Morgen kam, ich denke, ich darf das sagen, der Armin, als wir uns gerade sahen und begrüßt hatten, auf mich zu und sagte, ich habe das mal probiert mit dem Vater unser beten, so ein, zweimal am Tag, diese Minute anzuhalten. Und das tut gut. Ich hoffe, ich halte das durch. Beten fällt nicht jedem leicht, aber dieses Vater unser ist die Einladung Jesu Christi, genau das zu tun, was er tut, und uns an den Vater zu richten. Aber ehrlich, wenn wir beten, was denken wir denn so? Wer ist eigentlich da unser Ansprechpartner? Was stellen wir uns vor? Ich weiß nicht, was ihr für Gebetsgewohnheiten habt, zu wem ihr in der Regel betet, aber ich habe jetzt mal darauf geachtet, dass ich oft loslege zu beten, aber mir überhaupt nicht bewusst mache, mit wem ich rede. Ich kann ja sagen, Vater im Himmel, ohne mir dessen bewusst zu sein, dass ich eigentlich mit dem Vater im Himmel spreche. Und dieses bewusster zu beten, das ist so eine Sache. Aber wer sich mal mit Kindern unterhalten hat, von Vätern, manchmal auch Müttern, die geistlich und auch körperlich missbraucht worden sind, oder die vielleicht bis ins Erwachsenenalter immer wieder erniedrigt werden, verbal, der weiß, dass es Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, sich etwas Gutes vorzustellen, wenn sie sich an den Vater richten. Und die Frage ist so, was für ein Bild, wenn wir es malen würden, was für ein Bild käme eigentlich raus, wenn wir ein Bild vom Vater malen würden? Was käme bei diesen Kindern raus, die in einem Elternhaus groß geworden sind, wo das Vaterbild vielleicht nicht so gut war? Wie würde sich dein Bild von Gott als Vater von dem unterscheiden, das Jesus malen würde? Ne, und Bilder ist ja so ein bisschen Thema heute, das merkt ihr schon. Was für einen Gott hast du vor Augen, wenn du betest? Gleicht er dem Bild, das Jesus zeichnet, der ihn Abba, lieber Vater nennt? Ist das so das, was wir vor unserem inneren Auge haben, wenn wir beten? Die Kinder der oben oder eben genannten Eltern, die werden eben nur schwer so ein Bild, ein gesundes Bild von Gott als Vater entwickeln können. Aber es gibt auch viele unter ihnen, die heute sagen, Jesus hat das heil gemacht. Jesus kann das heil machen, weil er das echte Bild vom Vater hat. Was ist mit meinem Bild und mit deinem Bild, die ihr, ich ja nicht, aber die ihr vielleicht zum großen Teil in christlichen Elternhäusern aufgewachsen seid oder die wir viele Predigten im Leben gehört haben über Gott? Welches Bild haben wir von dem, was wir gelernt haben, was wir gehört haben? Welches Bild habe ich gepredigt? Welches Bild habe ich als Dozent an der Bibelschule von Gott gemalt? Ich will es euch sagen. Ich persönlich habe über viele Jahre und viel zu lange ein paradoxes Ja-Aber-Gottesbild gehabt. Und ich werde das gleich auch noch ein bisschen erklären. Ich habe heute nur etwas mehr als 8 Seiten vorbereitet. Im Computer sind 20, weil ich so viel zu sagen hätte zu diesem Thema. Aber dieses Ja-Aber-Gottesbild, das ist mir echt ein Problem über lange Zeit gewesen. Und viele Menschen, viele Christen hatten und haben eben echt Mühe, sich den Vater, Gott als Vater, als Abba, Papa, lieber Vati zu nähern. Das ist uns irgendwie strange, weil Gott, so habe ich das zumindest verinnerlicht, eben nicht nur ein Gesicht hat. Ich habe immer ja, aber gedacht. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, den wir theoretisch alle bejahen, aus Galater 4, Vers 6. Da steht, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott, der Vater, den Heiligen Geist seines Sohnes, Jesus, gesandt in unsere Herzen, damit wir was tun? Damit wir Abba, lieber Vater, rufen können. Dass wir uns so vertrauensvoll an diesen Gott wenden können, wie Jesus sich an ihn gewandt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal Zeit nehmt, über solche Dinge nachzudenken, über Gott nachzudenken, wer das ist, wenn ihr zu ihm betet. Ich neige dazu, ja schon allein an der Dreieinigkeit zu verzweifeln. Das ist ja so komplex und so wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachdenkt, aber was habe ich da für ein Bild von Gott? Wofür soll man sich eigentlich entscheiden, wenn man betet? Denkt ihr darüber nach? Wahrscheinlich nicht so oft, oder? Aber für mich ist das ein Thema. Welches Bild male ich von Gott? Welches Bild habe ich? Und mein Ja-Aber-Gottes-Bild, und da gehört Jesus ja auch dazu, das war sogar mal in der Lage, diesen liebevollen Jesus, diesen barmherzigen Jesus, diesen segnenden Jesus, der zu Sündern geht, um mit ihnen zu essen, mir vorzustellen als denjenigen, der dann irgendwann blutrünstig durchs Tal Armageddon schreitet und alles niedermetzelt, was ihm in die Quere kommt. Und keine Sorge, ganz wichtig, keine Sorge, die Offenbarung ist für mich inspiriertes Wort Gottes und ich zweifle da keine Sekunde dran. Woran ich aber zweifle, persönlich, ihr müsst die Zweifel nicht teilen, ist, ob die Deutung, die wir von manchen Dingen haben und die Schwerpunkte, die wir bei manchen Dingen in der Auslegung setzen, ob die mit dem übereinstimmen, was diesem Vaterbild Jesu tatsächlich entspricht, was Jesus selbst tatsächlich entspricht. Unterstellt mir jetzt nichts, redet mit mir, andere haben das nicht getan, redet mit mir, falls ihr Fragen zu meiner Aussage habt. Ich lade euch ein, wir haben uns vorgenommen, heute Nachmittag um 15 Uhr Kaffee anzubieten. Für alle die, die das Thema mal vertiefen wollen, kommt gerne vorbei. Wer noch nicht bei uns war, der muss nur wissen, er muss ungefähr 20 Stufen hochlaufen. Aber es ist mein innigster Wunsch, dass wir verstehen, dass wir dieses Vaterbild verstehen und entwickeln, das dem entspricht, das Jesus Christus hatte. Und dass wir nicht ein Vaterbild leben, das wir uns irgendwie selber zurechtzimmern. Ich möchte sehr gerne ich selber ein Vaterbild haben, an dem ich weder zweifeln noch verzweifeln muss. Und ich glaube, die Antwort da ist Jesus. Und mein eigenes ehemaliges Ja-Aber-Gottesbild, das braucht immer noch Korrektur. Das braucht immer noch Heilung vielleicht an der einen oder anderen Stelle, um Gott, den Vater, wirklich so zu sehen, wie er wirklich ist. Ich muss bekennen, dass ich vieles da ausgeblendet habe. Und ich habe 7 Jahre Theologie studiert insgesamt, Theologie unterrichtet. Und ich habe, ohne es selber vielleicht zu merken, manches einfach geschluckt, wo ich dachte, das passt irgendwie nicht. Aber man hat es ja passend gemacht. Und dann ist dieses Bild von Gott entstanden, dass ich dieses Ja-Aber-Gottes-Bild nenne, das ich hatte und heute nicht mehr habe und nicht mehr haben will, weil ich das Bild haben will, dass das lebendige Wort Gottes hat. Das lebendige Wort Gottes, Jesus Christus. Dieses Bild, das er vom Vater hat, das möchte ich haben. Ich weiß, dass Erkenntnis Stückwerk ist, auch in meinem Fall. Und dieses lebendige Wort Gottes ist für mich so ein Schlüssel geworden, auch um den Vater im Himmel klarer zu sehen, schärfer zu sehen. Und ich bin schon 40 Jahre mit Jesus unterwegs und ihr wisst, dass ich immer wieder davon spreche. Aber ich glaube, dass Jesus Christus uns den Vater im Himmel, seinen Vater im Himmel malt, als jemand, dessen Wesen vollkommen, voll und ganz von Liebe durchtränkt ist. Der barmherzig ist, der zärtlich ist, der verständnisvoll ist. Das ist das Bild, was ich glaube, dass Jesus von Gott zeichnet. Er würde uns sagen auch, dass es das Allerwichtigste ist in Gottes Augen und dass es das immer war, dass wir in eine echte, vollumfassende Vertrautheit mit diesem Vater, mit diesem Abba, lieber Vati, in diese Vertrautheit gelangen, dass das für uns überhaupt gar keine Frage ist, mit wem rede ich hier eigentlich? Und damit das passiert, hat Jesus sein Leben gegeben, damit wir in diese enge Beziehung mit dem Vater kommen können. Deshalb ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Auf einmal war die Distanz weg. Ich musste keine Angst mehr haben, ins Allerheiligste zu gehen und möglicherweise zu sterben. Nein, ich konnte rein ins Allerheiligste, in dieses engste Verhältnis, Vertrauensverhältnis mit dem Vater. Wie vertraut bist du mit Gott, deinem Vater, wenn du betest? Fühlt es sich eher an, als betet man zu Gott irgendwo da draußen? Oder ist es so, als würdest du einem liebevollen Vater in die Augen gucken, ihm deine Arme entgegenstrecken, wie so ein kleines Kind, ich habe da ein paar von zu Hause, und dann sagen, aber lieber Vati, ich möchte auf deinen Schoß. Ich brauche deine Nähe. Ich muss dir was erzählen. Mit meinem Ja-Aber-Gottesbild von früher hätte ich gesagt, Vorsicht, macht euch Gott bitte jetzt nicht zum Kuschelbär. So hätte ich früher gedacht. Die Sorge haben viele heute auch. Die Sorge, dass wer so etwas sagt und sowas empfiehlt, den Respekt vor Gott verliert. Vor wem genau? Vor welchem Gott? Vor meinem Bild von Gott oder wovor? Und meine persönliche Hermeneutik, also diese Prinzipien, mit denen man die Bibel auslegt, ist heute eine, in der das lebendige Wort Gottes die allererste Adresse ist, wo ich hingehe, um zu gucken, was geht, statt zuerst zu fragen, was geht nicht. Hinzugehen und zu gucken, was zeigt mir Jesus über diesen Vater und über den Umgang und über die Art und Weise, wie ich mich ihm nähern darf. Was zeigt mir Jesus? Und ich befürchte, und das ist ein Stück auch der Sinn dieser Predigt, ich will uns das nicht unterstellen, aber ich befürchte, dem einen oder anderen geht's vielleicht wie mir, dass wir Gott gar nicht wirklich richtig kennen, sondern dass wir so ein Bild von Gott haben, das irgendwie so eine Mischung ist aus allem Möglichen. Und Jesus selber, der wurde auch mal gefragt bezüglich, ja, wie Gott denn ist, wo Gott denn ist, in Johannes 8, Vers 19, da haben sie ihm die Frage gestellt, wo ist denn dein Vater? Und Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Das war Jesu Antwort auf diese etwas hinterfrotzige Frage. Wo ist er denn? Was ist denn das für ein Typ? Und Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung. Wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr genau, wie der Vater ist. Und ich persönlich beginne erst zu ahnen, was ich an Kennenlernmöglichkeiten verpasst habe in den letzten Jahren, weil ich immer versucht habe, Vater, Sohn und Heiligen Geist und alle möglichen und unmöglichen Erkenntnisse, die ich hatte, in meine Systeme reinzupacken. Aber Jesus passt in kein System. Und ich muss aufhören, das zu tun. Jesus passt nicht mal zwischen zwei Buchdeckel. Der Johannes hat das selber gesagt. Jesus hat so viel mehr getan, dass alle Bücher der Welt das gar nicht fassen könnten. Wir haben einen Ausschnitt von dem, was Jesus ist, und vieles von dem, was er ist und was er tat, steht hier gar nicht drin. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die leben seit Ewigkeit in ganz inniger Gemeinschaft. Das ist der Ursprung dessen, was Liebe eigentlich ist. Und diese drei Einigkeit, die fasst auch kein System. Aber sie ist so wichtig auch zu verstehen, weil das der eigentliche Kern der Liebe ist. Weil Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist überhaupt einander lieben konnten, gibt es so etwas wie Liebe. Und weil das so ist, haben sie uns eingeladen, eben in diese Gemeinschaft hineinzukommen, in diese Gemeinschaft der Liebe. Und das ist genial. Und da empfehle ich euch nochmal Johannes 17, weil da redet Jesus genau darüber mit seinem Vater, über diese Beziehung von den dreien, von Gott dem Vater, von ihm als Sohn, dem Heiligen Geist und uns mittendrin. Lest das mal, Johannes 17, ist wirklich cool. Und ich glaube, dann kriegen wir so langsam eine Ahnung, worauf dieses Vater unser eigentlich zielt. Dieses Vaterunser ist die Anrede. First things first, kann man sagen. Und Jesus sagt, fangt damit an. Fangt damit an, auf unseren Vater zu gucken. Unseren Vater zu verstehen. Um ihn geht's. Fangt beim Beten mit der Vorstellung an, dass ihr zum Vater, Abba, lieber Papa, betet. Das ist das, was Jesus, glaube ich, möchte. Und ich bin mir bewusst, dass viele damit ein Problem haben, wenn ich diese Vorstellung predige, dass so viel Nähe zu Gott möglich ist, wie so ein Kind, das bei Gott auf dem Schoß sitzt. Aber diese Vorstellung ist legitim. Das ist nichts Unbiblisches. Im Gegenteil, ich frage mich nur oder habe mich gefragt, wie kann ich euch das beweisen, dass dieses Ja-Aber-Denken, Quatsch ist. Und mir kam eine Stelle in Markus 10, Vers 13. Ich habe es euch mitgebracht und da steht, es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. So weit, so gut. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab, weil Kinder damals nicht so einen Wert hatten, ähnlich wie Frauen. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus sowas gesagt hat wie, hey Jungs, jetzt reicht's aber. Lasst die Kinder zu mir kommen. Lasst sie zu mir kommen. Ihr blickt's nicht. Ihr blickt's nicht. Und dann geht's weiter. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Diese Verse kennen wir, die sind uns sowas von geläufig und wir benutzen sie in allen möglichen Situationen, um über Theologie zu sprechen, von mir aus. Aber dann kommt der eigentlich wichtige Vers. Vers 16. Und er nahm die Kinder in die Arme. Luther sagt, glaube ich, er herzte sie. Legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das hat Jesus gemacht. Einfach so. Habt ihr ein wenig Vorstellungskraft? Ich habe euch ein bisschen Vorstellungskraft mitgebracht. Ich habe hier ein Bild, das hat der Rainer gezeichnet, nur auf die Schnelle. Eigentlich hatte er keine Zeit. Und dann habe ich mir noch jemand anderen gesucht, der auch ein Bild malt, das diese Vertrautheit zeigt, die man mit Jesus haben kann. Und ich weiß nicht, ob ihr Vorstellungskraft habt. Ich sag mal, Arno, Christa mit 90 plus. Könntet ihr euch vorstellen, so Kinder zu sein, die in Jesu Armen liegen, in Gottes Armen liegen? Oder die Jüngeren unter 30? Könnt ihr euch vorstellen, so in Gottes Armen zu liegen? Darum geht's. Das ist das, was hier eigentlich ausgedrückt wird, dass Jesus inniglich herzt. Können wir uns das vorstellen? Als ich Anfang des Jahres, und ihr habt das ja mitgekriegt, diesen ziemlich dollen seelischen Schmerz hatte, den ich zum Teil immer schon noch habe, aber nicht mehr so ganz dolle, da habe ich da in meinem Büro gesessen und hatte bitterlich geweint. Aber ich habe einfach nur geweint und ich habe mir in dem Moment nicht vorgestellt, dass ich bei Jesus in den Armen liege oder auf dem Schoß meines Vaters sitze. Aber ich hätte es gedurft. Und Jesus ist cool, das können wir uns gut vorstellen. Jesus ist uns irgendwie so näher, aber wie sieht's aus mit Gott? Vielleicht würden wir ja, wenn es uns gelänge, uns das vorzustellen, dass Gott, der Vater, tatsächlich so viel Nähe möchte, fast vor Freude weinen. Weil ich glaube, dass so eine intime, herzliche Beziehung zu Gott auch das ist, was unser Leben verändert. Auch das, wo ich eben drüber gesprochen habe, diese Frage des Kindergottesseins, wer Gott begriffen hat, wer so in seiner Nähe ist, warum sollte Sünde für uns dann so ein großes Thema sein? Ich glaube, sind wir in der Nähe Gottes, dann erledigt sich das von allein, wenn Gott zu uns sagt, ich liebe dich. Lass mal hören, was dich bewegt. Die Folge wäre auch ein heiliges Leben. Wieso glauben viele, dass sich das ändert, wenn ich mit Gott rede, was ich vorher mir so vorstellen kann mit Jesus? Wieso haben wir diese Vorstellung, dass das bei Gott irgendwie anders sein muss als bei Jesus? Eben weil, ich glaube, weil wir denken, dass er weiter entfernt ist. Aber es ändert sich doch nichts, denn Jesus sagt, Gott und ich, wir sind eins, der Vater und ich sind eins. Wir liegen immer in den Armen der Dreieinigkeit. Ist euch das bewusst? Immer in den Armen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der unser Tröster ist. Das ist das, was die Bibel eigentlich lehrt. Und ihr ahnt es vielleicht, dass ich das irgendwann wieder sagen werde, wenn ich so in diese Richtung rede, dass Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dieser Satz, der mir so wichtig ist, aber weniger der Satz, sondern die Erkenntnis, dass wir das begreifen, was das bedeutet, dass wenn wir auf Jesus gucken, dass wir den Vater sehen und wirklich sehen. Und das hilft uns auch, so manche Lüge, die wir glauben, uns davon zu verabschieden. Jesus ist so frei von Systemen. Wenn wir sehen, wie Jesus Kinder herzt, wie Jesus Kinder liebt, umarmt und segnet, was sehen wir dann? Wir sehen dann den Vater, zu dem Jesus Christus betet im Vaterunser, wie er genau das tut. Das ist das, was Jesus sagt. Kannst du dir das vorstellen? Fällt uns schwer, ich weiß das, aber das ist das, was wir uns vorstellen sollten. Und mancher, wie gesagt, sorgt sich, ich verliere den Respekt vor Gott, meinem Vater, aber das tue ich nicht. Das ist im Grunde, das ist eine krasse Anschuldigung. Und das, als ich das so aufschrieb, fiel mir ein Vers ein. Und dieser Vers steht in Johannes 5, Vers 19. Und da steht tatsächlich in der Übersetzung, die ich gewählt habe, zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. So weit, so gut. Das können wir schlucken. Aber dann sagte er noch, der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das ist ganz, ganz schlichte Christologie. Dieses Bild hat ein bisschen länger gedauert, als ich das am Donnerstag, glaube ich, in Auftrag gegeben habe. Das hat unsere Nelly gemalt. Und ich habe sowohl beim Rainer als auch bei Nelly Bilder für mich in Auftrag gegeben. Weil ich mir die aufhängen will, auch in meinem Büro, um mir immer wieder bewusst zu machen, welche Beziehung ich zu diesem Vater habe. Jesus sieht den Vater Kinderherzen, und weil er das, was er den Vater tun sieht, auch tut, herzt auch er. Es gibt keinen Unterschied, ob ich mich an Jesus oder an Gott, den Vater, wende. Und wenn ihr denkt, so wie ich hatte gedacht, vielleicht habe ich das jetzt aus dem Kontext gerissen, aber schaut mal die Verse davor, da steht: Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Das hat Jesus gemacht. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten es begriffen. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied zwischen Jesus und dem Vater. Nimmt Jesus mich in den Arm, dann tut Gott das auch. Ist Jesus mit den Sündern, dann tut der Vater das auch. Ist Jesus gnädig, dann tut der Vater das auch. Ja, aber, dachte ich dann wieder so, ne? Ich weiß, richtet Jesus, dann tut der Vater es auch. Ist falsch. Weil in dem gleichen Kapitel steht, dass Gott dem Sohn das Gericht übergeben hat. Jesus richtet. Jesus ist auch Richter. Gar keine Frage. Die Frage ist, ob das, wie wir uns die Bilder ausmalen, von dem, wie er das alles tun wird, ob die so sind, wie wir denken. Aber es wird gerichtet. Aber auch dieses Gericht wird Liebe sein. Vater unser im Himmel. Das rechtfertigt eine lange Gedankenpause, damit wir uns bewusst machen, wo wir sind, bei wem wir sind, mit wem wir es zu tun haben und wie sehr sich der Vater danach sehnt, uns zu Herzen, wenn wir kommen und sagen, unser Vater oder Vati oder Abba. Und diese Wahrheit eben nicht nur mit dem Verstand zu bejahen, sondern wirklich zu glauben, das wäre, glaube ich, der erste wichtige Schritt, um unser eigenes Beten zu verändern, dass sich dieses Vaterunser auch, dieses Beten überhaupt, die Kraft des Jesus-Credo, dieser Wind of Change, von dem ich gesprochen habe, den das Vaterunser auch beinhaltet, dass sich das entfalten kann in unserem Leben, in unserem Alltag. Und lasst uns das gemeinsam üben, die Begegnungen und die Gespräche mit Vati. Und das als eine vertrauensvolle Momente zu genießen, die wir mit ihm haben. Und dann zu erleben, was passiert, wenn wir uns eins machen. Wenn wir hingehen, gemeinsam zu diesem Vater und konkret beten. Deshalb Gebet konkret ab Februar. Bis in meine Generation hinein sind viele Eltern nicht in der Lage, ihren Kindern in die Augen zu schauen und dann zu sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Was ist kaputt? Vielleicht sind wir immer noch zu weit weg von Abba. Vielleicht können wir seine Augen deshalb nicht genau sehen, seine Stimme nicht hören, weil er so leise flüstert, dass wir einfach näher herankommen müssen, um zu hören, wie er uns sagt, ich liebe dich. Amen.